Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Deutschland hat im vergangenen Jahr den Ausstoß von Treibhausgasen erneut verringert. Ob das Tempo beim Klimaschutz reicht, um die Klimaziele zu schaffen, dazu hat sich heute Minister Robert Habeck zusammen mit dem Umweltbundesamt geäußert. Gleich unser erstes Thema. Anschließend ein Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler Professor Gunter Hirschfelder über die Frage, warum gesunde und nachhaltige Ernährung so oft nicht umgesetzt wird. Diese Frage war Thema beim Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE. Alte Aufnahmen aus Kassettenrekorder oder Tonband lassen sich mit künstlicher Intelligenz aufbessern. Thema im Selbermacht-Tipp zum Schluss dieser Sendung. Beim Klima überwiegen gerade die schlechten Nachrichten. Weltweit steigt der Ausstoß von Treibhausgasen. Entsprechend war das vergangene Jahr das heißeste seit Beginn der Messungen. Und viele Menschen in reichen Nationen finden Klimaschutz trotzdem überflüssig. In Deutschland ist nach wie vor Robert Habeck zuständiger Minister für das Thema. Und zusammen mit dem Umweltbundesamt hat er heute Zahlen dazu vorgelegt, wie es um den Ausstoß von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen bei uns steht. Frage an meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker in Berlin. Wie fällt denn die Bilanz für 2024 aus und was sagt die Projektion über den Zeitraum bis 2030?
Die Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr sind gesunken, insgesamt um 3,4%. Und das ist sowohl Ergebnis von klimapolitischen Maßnahmen wie auch ein bisschen der konjunkturellen Lage geschuldet. Am stärksten sind die Emissionen im Energiebereich zurückgegangen, weil die Industrie ein bisschen weniger Strom gebraucht hat. Aber maßgeblich schlägt hier der Ausbau der erneuerbaren Energien zu Buche. Insbesondere im Bereich Solarenergie hat Deutschland ja wirkliche Sprünge gemacht. Windenergie zieht jetzt langsam ein bisschen nach und folglich sind die CO2-Emissionen hier um 8,7% zurückgegangen. Trotz des Ausstiegs aus der Atomenergie, wie Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes, betont hat auf der Pressekonferenz. Im Industriebereich schlägt weiterhin eben die schlechte Konjunktur zu Buche, aber nicht zusätzlich, was bedeutet, dass die Emissionen hier im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben sind. Insgesamt gilt, wir haben ja ein neues Klimaschutzgesetz. Die Ampel hatte das reformiert. Und das heißt, wir sehen hier eine sektorübergreifende Betrachtung. Und wegen der guten Minderung im Energiebereich wird das Klimaziel so insgesamt eben erreicht. Das verschafft einen gewissen Puffer. Und auch das Klimaziel bis 2030 rückt in greifbare Nähe. Wenn das mit den Maßnahmen der Emissionsminderung so weitergeht, dann kann das erreicht werden. Das zeigt die Projektion des Umweltbundesamtes. Vorausgesetzt, die bisherigen Maßnahmen werden fortgeführt.
Wo liegen denn künftig die Herausforderungen?
Naja, es bleibt bei den bekannten Sorgen, Kindern, Verkehr und Gebäude, aber auch der Landnutzungssektor, der wird zunehmend ein Problem. Im Gebäudesektor sind die Emissionen zwar leicht gesunken, aber das ist zurückzuführen auf die milde Witterung, also es wurde schlicht nicht so viel geheizt. Im Verkehrssektor gibt es auch einen minimalen Rückgang, aber hätten wir die Sektorziele noch im Klimaschutzgesetz, dann würde dieser Sektor ebenso wie der Gebäudebereich sein Ziel reißen. Aber wegen des geänderten Gesetzes, was jetzt ja alle Sektoren zusammen betrachtet, ist das nicht der Fall. Also hier wirken die Abschwächungen des Gesetzes und das wiederum bewahrt auch die Bundesregierung hier vor notwendigen Nachschärfungen. Aber es drohen trotzdem gegebenenfalls hohe Strafzahlungen, denn europäisch sind diese Sektoren durch den sogenannten Lastenausgleich erfasst. Also jeder EU-Staat muss seine Emissionen in diesen Bereichen zu einem bestimmten Anteil runterbekommen. Und wenn man diese Quoten nicht erreicht, dann müssen Verschmutzungsrechte nachgekauft werden. Und hier sprach Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen von Milliardenzahlungen, die da gegebenenfalls bis 2030 auf den deutschen Staat zukommen könnten. Und dann vielleicht noch ganz kurz auf den Landnutzungssektor geschaut. Eigentlich sollen Naturräume ja CO2 speichern. Das tun sie von Natur aus. Und deshalb hat man sie als CO2-Senken identifiziert, also um so CO2 zu binden. Aber dem deutschen Wald geht es so schlecht, dass er inzwischen CO2 ausstößt und das absehbar in den nächsten Jahren auch mehr. Das heißt, hier wäre im Bereich Naturschutz, Wiederherstellung der Natur enorm was zu tun.
Was bedeutet das denn jetzt für die nächste Bundesregierung?
Also um diese prognostizierten Daten bis 2030 tatsächlich einhalten zu können, also die Projektion auch Wirklichkeit werden zu lassen, da müsste erstmal die bisherige Politik weiterverfolgt werden. Man kann insgesamt schon sagen, dass in den vergangenen 3 Jahren der Klimapolitik durch die Ampelkoalition sowas wie ein Turnaround geschafft wurde. Es wurden Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht und die werden jetzt eben auch wirksam. Das zeigt sich in konkreter Emissionsminderung, aber die müssten eben auch weiter verfolgt werden. Und die Union hat im Wahlkampf ja damit geworben, einige Maßnahmen rückabwickeln zu wollen. Beispielsweise das Heizungsgesetz. Würde man das machen, würde das Deutschland zurückwerfen. Im Verkehrssektor muss etwas passieren in Sachen Emissionsminderung. Darauf hat Dirk Messner, der Chef des Umweltbundesamtes, hingewiesen und wiederum auch die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale kritisiert. Die helfe eben nicht in Sachen Klimaschutz. Empfehlenswert wäre es aus seiner Sicht, nach Frankreich zu schauen, wo es ein Leasingprogramm für E-Mobilität mit sozialer Staffelung gibt. Das sei ein sehr gutes Vorbild, um den ländlichen Raum zu elektrifizieren. Außerdem müsse man hier den ÖPNV ausbauen. Also da gibt es schon konkrete Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und Klimaschutz müsse sozialer werden. Das ist die klare Forderung des Umweltbundesamtes. Befragungen, die das UBA durchgeführt hat, die zeigten, dass der Wille der Menschen für mehr Klimaschutz groß sei, aber eben auch die Sorge, dass sich dadurch ihre eigene Situation verschlechtere. Und Dirk Messner hat außerdem noch darauf hingewiesen, dass man jetzt auch international an Anstrengungen festhalten müsse, gerade jetzt, wo die USA in Sachen Klimapolitik nachlassen. Denn hier bestehe insgesamt die Gefahr, dass der Klimaschutz international in eine Abwärtsspirale gerate. Und wir wissen ja, das Klima retten kann man nur international.
Ann-Kathrin Büsker war das über die Klimabilanz 2024 in Deutschland. Herzlichen Dank. Weniger ist mehr. Gemüse statt Fleisch, Kräutertee statt Softdrink, Rohkost statt Pommes frites. Die Ernährungswissenschaft hält viele Empfehlungen für uns bereit und wer sie befolgt, hat die Chance auf ein längeres und gesunderes Leben und schont außerdem das Klima. Allerdings, sehr weit kommen die Fachleute mit ihren Ratschlägen nicht. Das zeigt der trotzdem hohe Umsatz mit Fertiggerichten, Süßigkeiten und Knabberkram. In Kassel geht heute der Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, zu Ende und Gunter Hirsch Hirschfelder hat heute über die Frage gesprochen, was unsere Lebensmittelauswahl so alles beeinflusst. Gunter Hirschfelder ist Professor für vergleichende Kulturwissenschaften an der Universität Regensburg und ich habe ihn gefragt, warum es die Chipsfabrikanten so leicht haben und die Ernährungsberaterinnen so schwer.
Da gibt es eine Fülle von Gründen. Da ist einmal das immerwährende und große Angebot, das sind die billigen Preise. Das ist der permanente Konsumimperativ über die Werbung, über den Handel und so weiter. Es sind aber vor allem die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst, die gute Gründe dafür haben, zumindest strukturell, auf diese Logik der guten Ernährung nicht einzusteigen.
Welche Gründe sind das denn?
Es sind einmal kulturimmanente, psychologieimmanente Gründe. Wir haben einen inneren Schweinehund, falls man das noch so sagt. Wir sind konditioniert auf Essen. Wir haben als Menschen, als Spezies in den letzten 3 Millionen Jahren meistens zu wenig zu essen gehabt. Erst seit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts ist das Angebot größer und wir hungern nicht mehr permanent. Das hat sich genetisch und kulturell eingraviert. Wir haben großen Hunger. Es sind aber vor allem die neuen Ausrichtungen der Gesellschaft. Es war in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts mit ihrer relativen Homogenität noch einfach, Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Aber seit dem Ende des 20. Jahrhunderts hat sich die Gesellschaft zunehmend ausdifferenziert. Wir sind heute nicht mehr in Schicht, Stand und Klasse organisiert, sondern in verschiedene Szenen und Lebensstile. Und da haben wir eben einen riesigen Unterschied. Es gibt durchaus einen Kern von Gesellschaft, der sich daran orientiert. Vieles in der Ernährung ist auch besser geworden. Und die Ernährungsbildung hat große Fortschritte erzielt. Aber es gibt zunehmend Gruppen, die wir gar nicht erreichen.
Welche Gruppen sind das denn? Welche werden von Ernährungsberatung überhaupt nicht erreicht?
Überhaupt nicht erreicht, kann man nicht sagen. Aber es gibt Gruppen, wo es ganz schwierig ist. Das sind einmal Menschen etwa, die unter prekären Bedingungen leben, die wenig Einkommen und wenig Bildung haben. Ist oft ein großer psychosozialer Stress da. Da sagen uns viele Interaktionspartner auch im direkten Dialog, wir wissen, dass mit der Ernährung irgendwas nicht stimmt, aber wir haben das im Augenblick nicht auf der Agenda. Wir haben zu viele andere Probleme. Da sagte uns neulich in einer Feldforschung eine Frau, ich bin froh, wenn die Kinder überhaupt irgendwie zum Essen nach Hause kommen. Das ist ganz schwer, ans Gesunde zu denken. Das ist so die eine Schicht. Und diese Schicht wird oft auch zunehmend weniger medial erreicht. Wir haben einfach ein anderes Informationsverhalten. Die Leitmedien, die werden hier weniger konsumiert. Es sind eher netzbasierte Medien oder private Medien, auf denen die gesunde Ernährung nicht so eine große Rolle spielt. Dann haben wir migrierte Menschen, Menschen mit internationalem Hintergrund, Geflüchtete. Da sind viele auf dem Weg in eine Akkulturation in unserer Gesellschaft, die erreichen wir auch. Aber es sind auch viele Leute, für die ist einfach der kulturelle Sprung zu groß und die Heimaternährung, die ist so stark identitätsstiftend und Vertrauensanker und Emotionsanker, dass hier der Weg in eine bessere Ernährung oft gar nicht gegangen werden kann, zumal wir viele Leute haben, die überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie eine gesunde Mehrheitsernährung aussehen könnte. Und wir haben andere Bewertung von Lebensmitteln. Wir haben etwa bei Menschen aus dem arabischen Kulturkreis oft eine hohe Wertschätzung von Zucker, der laut DGE dann eher zu vermeiden wäre.
Ganz konkret gefragt, warum essen viele Menschen viel mehr Fleisch, als ihnen gut tut?
Auch das ist kulturell eingraviert. Da sind wir schon bei einer weiteren Gruppe. Das beobachten wir vor allem bei Menschen, die aus dem osteuropäischen Raum zugewandert ist. Da haben wir einen hohen Fleischkonsum traditionell. Fleischkonsum steht hier im Augenblick noch in vielen osteuropäischen Ländern. Einmal für eine kulturelle Identität, vor allem aber auch für Gesundheit und Wohlstand und so weiter. Und man empfindet dann oft auch diese Anti-Fleisch-Stimmung im modernen Deutschland als Elitendiskurs, als spezifisch-westlich. Man möchte sich davon abgrenzen und eher die eigene Lebensweise weiterführen.
Es gibt ja auch eine Klientel, die sich betont gesund und umweltfreundlich ernähren will, zum Beispiel vegan. Was treibt die an? Geht es da um Gesundheit, Umwelt und Tierwohl?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es auch wieder eine Komplexitätsreduktion der großen Weltfragen. Da haben wir viele Leute, die wollen sich orientieren. Früher hat man das gemacht über politische Ausrichtungen, rechts oder links. Und diese Entsprechung haben wir heute auch, aber weniger politisch, sondern viel stärker in dem Sinn von esse ich Fleisch oder esse ich kein Fleisch, möchte ich meinen Körper optimieren und Luxus erleben oder möchte ich die Welt retten. Und Veganismus bedeutet heute oft Weltrettung und weniger einen wirklich gesunden und guten Lebensstil. Veganismus ist immer auch eine Metapher.
Politik mischt sich ja auch in die Ernährung ein. Denkt sie da eigentlich vor allem an gesunde Ernährung oder an mehr an Arbeitsplätze in der Landwirtschaft?
Die Politik tut beides. Und wir haben eigentlich eine deutsche Ernährungspolitik und Landwirtschaftspolitik, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten große Erfolge erzielt hat, die strategisch in vielen Bereichen auf einem richtigen Weg ist, die aber auf Widerstände in Teilen der Bevölkerung stößt. Und da möchte ich noch zwei weitere Beispiele nennen. Das ist einmal eine Gruppe, die kann man fast die rücksichtslosen Reichen nennen. Da haben wir Leute, die wissen genau, wie man sich ernähren sollte. Aber wir haben eben einen betonten Luxuskonsum. Wir haben Anti-Nachhaltigkeitsexzesse auf Kreuzfahrtschiffen, bei All-Inclusive-Reisen, bei All-You-Can-Eat-Buffets und so weiter. Und da haben wir eine gigantische Lebensmittelverschwendung, einen riesigen CO2-Fußabdruck. Menschen, die es eigentlich wissen müssten, machen es eben ganz anders. Und da sind wir eben bei dem Problem, dass der CO2-Fußabdruck eben mit dem Einkommen immer weiter steigt. Das ist die eine Gruppe, die müssen wir einfach noch stärker ins Visier nehmen. Und wir haben einen ganz neuen Gegenwind in der Ernährungsfrage. Das sind diejenigen Personen, die populistischen Parteien anhängen, die eher einem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind. Und das ist ein wachsender Bevölkerungsanteil mit einem riesigen Social-Media-Traffic, mit sehr, sehr vielen Informationen, die dezidiert gegen Ökologie und Nachhaltigkeit sind. Und das muss uns Sorge machen, dass hier die gute, die stärker vegetarisch ausgerichtete und die ökologische Ernährung regelrecht als Feindbild identifiziert wird. Da geht es um Fleisch und Identität. Es geht gar nicht unbedingt um einzelne Lebensmittel und Gesundheit, sondern es geht um einen Kampf gegen die Eliten, um Kampf gegen Bevormundung und so weiter. Und da wird dann eine umweltschädliche Ernährung als spezifisch deutsch deklariert, was sie gar nicht ist. Und das ist ein großer Widerstand gegen Ökologie, den wir hier vom extrem rechten Lager im Augenblick beobachten können.
Was kann denn die Ernährungsberatung besser machen? Oder steht sie auf verlorenem Posten?
Nein, auf verlorenem Posten nicht. Wir sehen doch in der Menschheitsgeschichte, dass sich Fortschritt immer wieder durchsetzt, dass wir Wellenbewegungen haben und dass wir langfristig, wenn wir gesund und schlagkräftig als Gesellschaft bleiben wollen, wenn wir als Weltgemeinschaft überleben wollen, dass wir hier in der ökologischen Transformation von Ernährung und Landwirtschaft voranschreiten müssen. Wir sehen im Augenblick auch einen Lichtblick am Horizont, Länder und Regionen, die besonders fortschrittlich sind. Da könnte man etwa Singapur nennen oder Skandinavien oder ein Teil des Benelux-Raums oder Kalifornien. Da sehen wir große Fortschritte in dieser Transformation. Und wir sehen eben langfristig auch, dass sich die Fortschrittsdinge durchsetzen werden. Wir werden in 100 Jahren eine ganz andere Ernährung haben als heute, eine viel bessere, eine viel gesündere, eine fleischreduzierte und nicht eine fleischfreie Ernährung haben. Bis dahin ist der Weg aber noch weit und wir erleben eben Wellenbewegungen, die uns Kopfschmerzen machen. Wir sehen aber auch, dass wir zusätzliche Strategien brauchen. Ernährungsbildung muss konsequent Bestandteil einer Ernährungserziehung werden. Die müssen wir in Schule und Kindergarten viel stärker implementieren, aber nicht durch Belehrungen, sondern durch Selbstwirksamkeit, durch Mitmachen, durch Einbindung des Ernährungsthemas in den ganzen schulischen Unterricht, von dem Regionsunterricht bis hin zur Chemie. Ich kann doch die Osmose viel besser am Spiegelei erklären als über eine chemische Formel.
Das Interview mit Professor Gunter Hirschfelder haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema Ernährung. Die Pflanzenzüchtung hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Neue Technologien wie CRISPR-Cas ermöglichen es, neue Eigenschaften zielgenau in Nutzpflanzen einzubringen. Erfolge zeigen sich viel schneller als bei konventioneller Züchtung. Die Europäische Union will das Recht in diesem Bereich neu reformieren. Heute haben die Mitgliedstaaten ihre Position dazu bezogen. Peter Kapern in Brüssel, warum plant die EU eine Neuregelung in diesem Bereich?
Naja, Georg, du hast es im Prinzip angesprochen. Die EU will dafür sorgen, dass sich die Lebensmittelindustrie, die Agrarindustrie diese positiven Vorteile der neuen genomischen Techniken zunutze machen können. Hat es ja immer wieder bestimmte Beispiele gegeben, etwa dass zielgenau Pflanzen resistent gemacht werden können gegen Schädlinge oder resilient gegen Klimastress. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel, mit dem Befürworter dieser neuen Technik immer darauf hinweisen, dass man beispielsweise auch Lebensmittelverschwendung und Vernichtung reduzieren könnte durch diese neuen Techniken, indem man nämlich beispielsweise Bananen züchtet, die nicht mehr braun werden. Und dieses Braunwerden, das führt ja dazu, dass viele Verbraucher die Banane nicht mehr als gut und essbar betrachten und sie in die Mülltonne werfen.
Wie wollen die EU-Staaten mit den neuen Züchtungsmethoden und auch mit der Gentechnik-Kennzeichnung künftig umgehen?
Ja, man muss vielleicht vorausschicken, es gibt ja sozusagen zwei Kategorien von Pflanzen, die auf diese Art und Weise zustande gekommen sind. Die NGT1-Pflanzen und die NGT2-Pflanzen. Bei den NGT1-Pflanzen handelt es sich um Pflanzen, bei denen so wenige Merkmale des Genoms verändert worden sind, dass man sagen kann, das könnte auch auf natürlichem Wege zustande kommen, einfach durch Mutationen oder durch konventionelle Züchtung. Und alle Pflanzen, die in größerem Umfang geändert werden, die fallen in die Kategorie der NGT2-Pflanzen. Und nach diesen beiden Kategorien richten sich auch die Beschlüsse, die die Mitgliedstaaten vor einer Viertelstunde gefasst haben. Also bei den NGT2-Pflanzen soll lediglich das Saatgut gekennzeichnet werden, aber nicht mehr die Pflanzen, die aus dem Saatgut hervorgehen oder Lebensmittel, die auf der Grundlage dieser Pflanzen gemacht werden. Bei den NGT2-Pflanzen soll es eine umfängliche Kennzeichnungspflicht geben. Und was die Patentierbarkeit angeht, das war der letzte entscheidende Streitpunkt, der erst im Laufe des späten Vormittags gelöst worden ist. Da wird es so sein, dass die Patentierbarkeit zugelassen wird, dass Unternehmen, die ein Patent erhalten, allerdings verpflichtet werden, dies offenzulegen, sodass kleinere Zuchtbetriebe, die auf der Grundlage von patentiertem Saatgut weiterarbeiten wollen, eben genau wissen, was auf sie an Kosten zukommt und sie nicht vor einer bösen Überraschung stehen.
Das ist noch nicht durch. Wie geht es weiter noch ganz kurz?
Das Europaparlament hat auch eine eigene Position formuliert, die deutlich strenger ist als die der Mitgliedstaaten. Allerdings war das alte Europaparlament. Mittlerweile hatten wir ja im vergangenen Sommer eine Europawahl. Da haben sich die Mehrheiten verschoben. Richtung des Beschlusses, den die Mitgliedstaaten heute gefasst haben. Gleichwohl, die beiden Dinge, die beiden Positionen müssen unter einen Hut gebracht werden. Und dieser Prozess, der Trilog, soll jetzt starten.
Danke, Peter Kapern. Und für die schlechte Leitungsqualität bitte ich um Entschuldigung.
Deutschlandfunk. Selber Machtipp.
Wer alte Aufnahmen etwa vom Kassettenrekorder auf einer Party abspielt, der hat die Aussicht auf ein rauschendes Fest, allerdings nicht ganz im beabsichtigten Sinne. Um unerwünschtes Rauschen bei alten Aufnahmen zu entfernen und die Tonqualität zu verbessern, kann künstliche Intelligenz gute Dienste leisten. Und das ist jetzt Thema im Selbermacht-Tipp mit Moritz Metz. Moritz, was brauche ich zum Digitalisieren?
Ja, da brauche ich zum ersten Mal ein Abspielgerät für das Quellmaterial, also ein Kassettendeck, vielleicht auch ein Plattenspieler, ein Minidisc oder gar ein Tonbandgerät. Um dann dieses analoge Signal umzuwandeln, braucht es am Computer entweder ein externes USB-Audio-Interface oder eine eingebaute Soundkarte, die eben dann diese analogen Tonsignale in digitale Daten umwandelt. Und dann braucht es das richtige Kabel, entweder das mit diesen rot-schwarzen Cinch-Anschlüssen oder man verwendet Klinkenstecker, die da passen. Ich habe hier so ein altes, 30 Jahre altes Tape-Deck verwendet. Die finden sich bei Kleinanzeigen für wenig Geld.
Bleiben wir mal beim Kassettendeck. Hat dein altes Gerät noch funktioniert direkt?
Ja, nein. Also die eingebauten Antriebsgummis innen, die waren stark ausgeleiert, sodass die Kassetten nicht abspielten oder nur teilweise sehr leiernd, mal schnell, mal langsam. Und zum Glück gibt's aber dafür noch passenden Ersatz zu kaufen. Man muss das Gerät also aufschrauben, den Netzstecker natürlich ziehen, wie immer bei elektrischen Geräten. Und dann war dieser Austausch der Gummis etwas fummelig, aber es hat funktioniert. Und weil das ja innen viele bewegliche Teile sind, sollte man so ein Kassettendeck auch reinigen innen. Mit Wattestäbchen beispielsweise den Tonkopf, mit so Isopropanol oder Alkohol, das sollte dann glänzen wieder, weil dann sonst die Frequenzen gedämpft werden könnten bei der Aufnahme. Und wenn es zu also einem Flirren oder Leiern kommt, dann liegt es vielleicht daran, dass die Abspielgeschwindigkeit nicht immer stimmt. Dann sollte man vielleicht die Antriebsteile fetten, damit sie wieder gut gehen. Da gibt es auch Spezialfett, was man dafür verwenden kann. Und diese Andruckrollen, die gibt's auch noch, die sind aus Gummi, das über die Jahrzehnte manchmal hart wird. Das kann man leicht mit Schleifpapier wieder aufrauen oder auch mit destilliertem Wasser reinigen. Das ist besser als Alkohol, der diesen Gummi angreift. Und all diese ganzen Tipps, da gibt's sehr viele YouTube-Tutorials und Fachforen, wie man Tape-Decks wieder in Gang bringt. Es gibt auch welche, die sind neu mit USB direkt, die sind aber nicht unbedingt besser.
Dann ist das Abspielgerät jetzt mit dem Computer zu verbinden. Wie überträgt man das Audio?
Ja, wenn das alles verbunden ist, dann drückt man die Aufnahme in der Aufnahmesoftware am Computer auf Start, startet auch das Kassettengerät, hört sich das dann alles an, muss natürlich noch den Aufnahmepegel einstellen. Und wichtig ist, dass man das Ganze in einem Format abspeichert, das nicht allzu verlustbehaftet ist. Also besser nicht MP3, sondern sowas wie WAV oder FLAC, weil dann kann man auch später die Tonqualität noch verbessern.
Und zum Restaurieren und Aufnehmen braucht man Software? Welche?
Genau, da gibt es zahlreiche verschiedene Apps, also aus der Hobby- und auch aus der Profiliga, die teilweise sehr viel dann von diesem Audio auch wirklich retten können. Gut ist beispielsweise die kostenlose und auch quelloffene Software Audacity. Die ist nicht so schick wie manche Profi-Tools, hat aber viele eingebaute Filter und Effekte und auch externe Plugins. Manche von diesen Tools, die man dann auch bezahlt, schlagen auch automatisch Verbesserungen vor. Und der Standard sind dann, dass man die Höhen, Mitten und Tiefen ein bisschen einstellt. Es gibt aber auch so eine Rauschminderung. Da wählt man dann einen bestimmten Bereich, der nur pures Rauschen enthält und kann das dann überall entfernen, dieses charakteristische Rauschen. Und um das vorzuspielen, würde ich mal kurz einen Ton vorspielen. Das ist ein angehender Radiojournalist, der 1990 als Kind einen Kassettenrekorder zu Weihnachten bekam und dann gespannt auf das Paket von der Oma wartete.
An Weihnachten. Wir warten, ein Paket von der Oma aufzumachen.
Und da hört man jetzt wirklich das Rauschen stark im Hintergrund. Man kann das Rauschen aber eben auch entfernen. Das war jetzt dann schon mit einem KI-Tool. Und das klingt dann danach dann so.
An Weihnachten. Wir warten, ein Paket von der Oma aufzumachen und sind alle ziemlich gespannt, was drin ist.
Und so kann man das dann eben, das Audio auf jeden Fall verbessern.
Und jetzt gibt es auch künstliche Intelligenz, die ganze Aufnahmen retten kann.
Genau, also es gibt Profi-Werkzeuge, die viel Geld kosten, die sind dann aber teilweise auch kostenlos und die können anhand von sehr viel Audiomaterial darauf trainiert werden, wie eine rohe Stimme klingt, und die können dann eben Hintergrundgeräusche oder Raumhall aus diesen Aufnahmen entfernen. Die können auch Rauschen, Klickgeräusche, Echo, andere Störfaktoren rausnehmen, sogar Übersteuerung oder wenn eine Aufnahme zu dünn ist. Ich könnte jetzt noch ein Beispiel abspielen, wo jemand sich was zu Weihnachten wünscht.
Und der Moritz, der wünscht sich Schlittschuhe.
Und das Ganze geht dann aber auch so.
Der Moritz, der wünscht sich Schlittschuhe.
Also das funktioniert dann teilweise besser und da gibt es auch ein Plugin für das Tool Open für Audacity, das heißt OpenVINO, das kann eben auch bestimmte KI-Berechnungen anfertigen. Und wichtig ist, dass man das nicht unbedingt in der Cloud macht, weil sonst sind die Daten verloren und man sollte vielleicht auch nicht zu viel restaurieren, weil so ein originales Tape-Kassettenrauschen, das hat ja auch einen irgendwie unschlagbaren Charme.
Danke an Moritz Metz. Zu erreichen sind wir bei Fragen unter selbermachtipp@deutschlandfunk.de. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon. Ich sage danke fürs Zuhören. Stefan Heinlein erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag mit dem endgültigen Ergebnis der Bundestagswahl.